Im Lauf der Predigt gibt es noch drei Bilder. Hartmut, die hast du gesehen, oder? Ich sag dir dann schon Bescheid. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde oder auch lieber Christian, liebe Christiane. Wo ist Christian? Christian? Christiane? Keine Christiane? Keiner ist Christian? Keiner ist Christian? Das ist frustrierend, ja. Wie mache ich dann weiter? Gehe ich jetzt nach Hause? Unser Predigtext für heute ist nämlich nur an Christians gerichtet. Tut mir jetzt auch leicht. Aber vielleicht machen wir ein bisschen Sprachgeschichte vorneweg. Die Endung Ian oder Ianos bezeichnet im Griechischen immer eine Zugehörigkeit. In anderen Sprachen ist das noch ganz weit verbreitet. Bei uns im Deutschen gibt es das nur noch in Wörtern wie Brasilianer oder Äquatorianer. Das sind Menschen, die zu ihrem jeweiligen Land gehören. Das altgriechische biblische Wort für einen Christen ist Christianos. Im Englischen sieht man das noch, da heißt es Christian. Spanisch Cristiano, habe ich gelernt, stimmt das? Portugiesisch kannst du nicht. Wo? Mika habe ich gesehen, stimmt das? Cristiano, okay. Dann Russisch, das kann ich auch selber noch, Christian. Oder Kroatisch, habe ich gestern extra für euch im Internet gelernt, ja, Christian hört man auch noch. Also, Christ ist also in erster Linie eine Zugehörigkeitsbezeichnung. Wie ein Brasilianer zu Brasilien gehört, gehört ein Christian, ein Christ zu Christus. Der Predigtext für heute ist relativ lang und nicht ganz so leicht, aber im Grunde dreht sich alles um diese Frage, was folgt daraus, dass jemand ein Christ ist, zu Christus gehört. Ich lese den Anfang unseres Predigtextes aus dem Epheserbrief Kapitel 1, ab Vers 3, wer mitlesen möchte. Paulus schreibt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns seinen Segen geschenkt. Er hat uns Anteil gegeben an den Gaben des Heiligen Geistes. In der himmlischen Welt hält er sie für uns bereit. Denn wir gehören zu Christus. Und weil wir zu ihm gehören, hat Gott uns bereits erwählt, bevor die Welt erschaffen wurde. Denn wir sollen heilig und makellos vor ihn treten können durch die Liebe. Er hat uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Durch Jesus Christus hat er uns dazu gemacht, zu ihm sollen wir gehören. So gefiel es Gott. Und das war sein Wille, denn das dient dem Lob seiner Herrlichkeit und Gnade. Die hat er uns gewährt, weil wir zu dem gehören, den er liebt. Wir beten. Herr, dein Wort ist unseres Herzens Freude und Trost. Segne dein Wort an uns heute Morgen. Rede zu uns durch deinen Geist. Amen. Durch die Zugehörigkeit zu ihm haben wir was denn? Dreimal kommt diese Wendung durch die Zugehörigkeit zu ihm hier in unseren folgenden Versen vor. Einmal in Vers 7, dann in Vers 11 und nochmal in Vers 13. Das ist also das Thema, darum geht es, was habe ich davon, ein Christ zu sein, ein Christian zu Christus zu gehören. Drei Antworten gibt Paulus, alle, wie gesagt, beginnen gleich. Ich überschreibe sie, Vergebung, Erbe, Siegel oder auch Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart. Zunächst Vers 7. Durch unsere Zugehörigkeit zu ihm schenkt Gott uns die Erlösung, nämlich durch sein Blut. Und damit schenkt er uns zugleich die Vergebung unserer Verfehlungen, so reich ist seine Gnade. Erstens also Vergebung oder Vergangenheit. Unser erstes Bild, eine Karikatur von Tiki Küstenmacher. Die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Schuld. Ein Christ darf ein neues Verhältnis zu seiner Vergangenheit haben. Die Vergangenheit eines Christen ist aufgedeckt. Das ist es. Sie muss nicht mehr hinter einer Fassade aus Selbstgerechtigkeit und Selbstrechtfertigung versteckt und abgelegt werden. In Jesu Licht kannst du aufdecken, was gewesen ist. Das kann eine Schuld sein, etwas, das du getan hast oder etwas, das du unterlassen hast. Bei ihm ist Vergebung und das ist etwas anderes als Entschuldigung. Ja, um Entschuldigung. Wir bitten nicht um Entschuldigung, wir entschuldigen uns. Ist Ihnen das mal aufgefallen, was das für ein Unfug ist? Als ob man sich selbst entschuldigen könnte. Aber das meine ich gar nicht. Weißt du, das verwechseln viele Menschen. Sie meinen, wenn die Christen von Vergebung reden, reden sie von Entschuldigung. In dem Sinn, na, ist nicht so schlimm. Gott liebt auch deine Fehler. Es stimmt, dass Gott uns liebt, so wie wir sind, aber nicht selten wird eben daraus, Gott liebt auch deine Fehler, Gott liebt dich aber trotz deiner Schuld. Aber er liebt doch nicht deine Schuld. Christ werden und Christ sein heißt im Grunde den Offenbarungseid leisten. Das müssen in Deutschland immer mehr Menschen tun in Bezug auf das Geld. Seit Jahren steigt diese Zahl Jahr für Jahr an in unserem Land. Menschen sind überschuldet, können nicht begleichen, was sie angeschafft haben, was sie bezahlen müssen. Eine Not ist das, eine Riesennot. Und es hat ganz unterschiedliche Gründe, aber nicht selten ist der Anteil der Werbung daran meines Erachtens riesig, die dir immer wieder einredet, Mietwohnung, na das geht ja schon gar nicht. Oder dieses Billigding, diese Karre, dieser Pauschalurlaub, da bist du dir doch wohl mehr wert, oder? Christ werden heißt, vor Gott den Offenbarungseid leisten und sich selbst und ihm einzugestehen, die Schulden nicht bezahlen zu können. Und wenn das geschieht, wenn ein Mensch vor Gott seine Schuld bekennt oder eine Last aus der Vergangenheit, dann verspricht Gott den Neuanfang. Du darfst hinter dir lassen, was dich hemmt, was dich festhält in der Vergangenheit. Das kann, wie gesagt, eine Schuld sein. Das kann auch eine große Traurigkeit sein. Das kann auch eine Prägung sein oder etwas, das dir Eltern oder Lehrer oder andere angetan oder eingebläut haben. Wissen Sie, ich liebe Agentenfilme und so Polizeiserien, ja herrlich. Da bekommen dann manchmal Leute eine neue Identität. Alles Vorherige ist komplett ausgelöscht, keine Vorstrafen mehr. Wer Christ wird, erhält eine neue Identität als Kind Gottes, als Bürger in seinem Reich mit eigenen Bürgerrechten. Und wenn andere dir anderes sagen oder es in deinem eigenen Kopf hämmert, das kannst du nicht, du bist nichts wert, du bist ein Fehler, du bist nicht liebenswert, mit dieser Vorgeschichte hast du eh keine Chance. Dann sag einfach, na bitte, wenn du das so siehst, aber ich kenne einen, der ist für mich gestorben, weil er mich so sehr liebt. Der hat sein Blut für mich vergossen, weil ich so wertvoll bin. Und dieser eine heißt Jesus Christus und er ist Gottes Sohn und zu dem gehöre ich. Ich bin frei. Er allein hat Ansprüche an mein Leben und niemand sonst. Ich gehöre zu seinem Reich. Wer zu Christus gehört, wer ein Christ ist, kann eine neue Sicht auf die Vergangenheit gewinnen. Du darfst neu beginnen, wenn du zu ihm gehörst. Erwartet jeden Morgen auf dich. Vers 11. Durch unsere Zugehörigkeit zu ihm sind wir auch zu Erben geworden. Zweitens, Erbe oder auch Zukunft. Zweite Karikatur. Was macht man mit 92 Millionen Euro aus dem Euro-Jackpot vom Wochenende? Diese Frage hat bei Wachters neulich das Abendbrot beherrscht. Unser jüngster Karl mit seinen 7 Jahren hat gesagt, ich würde ein Schwimmbad hier bauen und die Straßen von Elbingen-Rode mal sauber machen lassen. Das erzählt eine ganze Menge. Aber mal im Ernst, so eine Erbschaft, oder? Das wäre doch was. Na, irgendeine entfernte Verwandte aus Australien, die man nicht kennt und um die man auch nicht traurig ist. aber die einem sein Vermögen hinterlässt, oder? Dann müsste man keine Angst mehr haben vor der Zukunft. Viele unserer Sorgen, die wir uns so machen, drehen sich ja darum, eine abgesicherte Zukunft zu haben. Und viele machen sich einen Haufen Gedanken um das Geld. Aber was sichert wirklich unsere Zukunft? Bewahren dich 92 Millionen vor Trennung und Enttäuschung, vor dem, was wirklich wehtut? Vor Trauer und Krankheit und Schmerzen und vor dem Tod? Paulus fragt hier, was sichert unser Leben auf Weite, auf lange Sicht? Wissen Sie, was mir gehört, besitze ich ja nur, solange ich lebe. Danach erbt es ein anderer. Das kann ich überhaupt nicht verhindern. Das kann ich nicht mal festlegen. Ein anderer bewohnt dann mein Haus, bestellt mein Land, begegnet denen, mit denen ich immer zusammen war. Mich hat vorgestern jemand in unserem Glaubenskurs in Benningenstein gefragt, was Jesus meint, wenn er sagt, wer zu mir gehört, wird den Tod nicht schmecken. Ein Beispiel, meine herzallerliebst geliebte Schwiegermutter, na, ich liebe sie wirklich, ja, hat vor vielen Jahren mal, da war noch die Zeit, die ich am liebsten vergessen will, aber nicht vergessen kann und deswegen immer zu von ihr rede. Also, meine geliebte Schwiegermutter hat vor vielen Jahren einmal eine kleine Erbschaft im Westen gemacht, ja, in D-Mark, das war was. Konnte es bloß nicht damit anfangen, konnte es ja nicht hinfahren und das Geld abholen, ja. Die allergrößte DDR hätte das Geld natürlich gerne in Alu-Chips, für die Jüngeren unter euch, das war die DDR-Mark, ja, umgetauscht, aber wer wollte das schon? Da musste man schon mit einem Klammerbeutel gepudert sein. Also so besaß sie ein Vermögen, das sie in ihrem Land nicht ausgeben konnte. Mit dem, was sie hier besaß, hätte sie drüben nichts anfangen können und umgekehrt. Aber es war ihr Besitz. Ein Erbe, das auf der anderen Seite einen Wert hat und auf sie wartete. Das ist es, was Paulus meint, weil Jesus für uns gestorben ist, werden wir den Tod nicht schmecken, denn für alle, die zu ihm gehören, gilt, ihr seid Gottes Kinder, Brüder und Schwestern von Jesus und das, was er erworben hat, ist auch euer Erbe. Und wie auf unserer Karikatur, egal wie viel du hier auf dieser Seite in die Waagschale wirfst, niemals kann es aufwiegen, was er für dich getan hat. Es gilt einfach nicht auf der anderen Seite. Du bist ein Erbe in einem anderen Land. Du hast ein Vermögen durch ihn, das auch dann noch gilt, wenn du stirbst, das nicht verfällt, das nicht, wie Jesus sagt, Motten und Rost zerfressen. Paulus schreibt zwei Kapitel nach unserem Text in Kapitel 3, Vers 8. Es ist meine Aufgabe, allen Völkern zu zeigen, welch unvorstellbaren, unerschöpflichen Reichtum Jesus ihnen gibt. Wer zu Jesus gehört, ist Erbe in der neuen Welt, hat eine Zukunft, wo andere nur schwarz sehen. Er besitzt etwas, das man eben nicht erwerben, sondern nur ererben kann, wenn man ein Kind Gottes wird. Und schließlich drittens, Siegel. Anzahlung, Vorschuss, Angeld oder eben Gegenwart. Die nächste Karikatur und der 13. Vers. Durch unsere Zugehörigkeit zu ihm hat Gott euch sein Siegel aufgedrückt. Das ist der Heilige Geist, den er versprochen hat. Der Heilige Geist ist also der Vorschuss auf unser Erbe, das in der Erlösung besteht. Was ist nun aber zwischen Vergangenheit und Zukunft? Was ist heute? Paulus sagt, durch deine Zugehörigkeit zu ihm hast du schon hier, schon heute einen Vorschuss, einen Beleg dafür, dass dir das Erbe in der Zukunft auch gehören wird. Meine Schwiegermutter hat über eine ganz mutige Tante aus Wolfsburg oder der Nähe von Wolfsburg immer mal wieder so kleine Sachen mit dem Geld besorgen und zu uns in den Osten rüberschmuggeln können. Türklinken, die nicht aus Plaste waren, Fliesen, Oder Armaturen fürs Badezimmer. Wer zu DDR-Zeiten mal versucht hat, ein Haus zu bauen, der weiß, wovon ich rede, von wahrhaft märchenhaften Schätzen. Naja, manchmal waren es auch einfach nur stangenweise Zigaretten, um die Bauarbeiter zu bestechen, damit sie samstags nicht auf irgendeiner anderen Baustelle arbeiten gehen. Verstehen Sie, was ich meine? Paulus sagt, durch Gottes Geist in dir hast du schon heute Teil an dem, was dir einmal gehören wird. Er ist dein Vorschuss, das Siegel auf deiner Erbschaftsurkunde. Christsein ist keine Vertröstung auf irgendwann. Jesus sagt, das Reich Gottes bricht hier und heute an bei denen, die ihm vertrauen und die zu ihm gehören. Christsein gilt es hier und heute miteinander zu leben. Du bist reich beschenkt durch seinen Geist, du bist frei. Lebe sie die Freiheit der Kinder Gottes. Pass dich nicht an, weil du dich ganz und gar verbiegen müsstest, um dazu zu passen. Sein Chiro, sein Christus-Symbol, wie auf unserer Karikatur auf dem Bild, passt einfach nicht in die üblichen Muster. Er stellt dich, wenn du ihm folgst, in den Widerspruch. Vor Pilatus sagt Jesus, du, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und es gibt keine Verheißung an die Christen dafür, dass alle dich und deinen Glauben lieben und verstehen werden. Und darum hechle nicht dem Zeitgeist hinterher, sondern lass dich führen durch Gottes Geist. Du bist nicht falsch, wenn andere es anders machen. Warum sollte die Welt eigentlich wollen, was Gott will? Sie will es nicht. Jesus war da ganz klar anderer Auffassung. Er hat gesagt, die Welt kennt euch nicht, denn sie kennt ja mich nicht. Lebe sie, die Freiheit der Kinder Gottes, weil du zu ihm gehörst. Vergib den anderen, weil dir vergeben wurde. Gib ab von dem, was du besitzt, weil du doch alles hast. Schiele nicht auf deine Zeit, weil Gott dir die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Und gib sie weiter. Gib sie weiter, die Freude an Gott. Es ist doch wirklich so, unsere Kinder machen es uns vor, stimmt's? Wenn die sich über etwas freuen, über eine gute Zensur, über eine Blume oder was Gebautes oder Gebasteltes oder ein Geschenk, dann müssen sie es zeigen, einfach weil sie sich so freuen, möglichst oft und möglichst vielen. Und wenn sie dann sehen, dass die anderen sich auch freuen, dann wird ihre eigene Freude umso größer. Und Jesus sagt, lernt bei den Kindern. Das ist es, was Gott in dir und durch dich bewirken will in der Welt. Nicht, dass die Christen sich anpassen und werden wie der Rest der Welt. Und auch nicht, dass sie sich fromm in die Ecke setzen und irgendwie der frommen Andacht frönen. Sondern, dass wir sie ausbreiten, die Freude über Gott, dass Wirklichkeit wird, was der Wochenspruch sagt. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Gib sie weiter. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.